Ja, ich bin immer wieder fasziniert, wie das im Gottesdienst manchmal funktioniert. Da hatte ich dieses Bild ähnlich wie beim Bauer. Was macht der Bauer, bevor er den Samen streut? Er lockert die Erde auf. Er fährt mit einem Pflug durch. Und ich habe mich mit dem Johann nicht abgesprochen, aber doch war ich fasziniert darüber, wie das Ganze Richtung Predigtthema ging und wie der Heilige Geist das echt führt. Und ich möchte heute mit euch nachdenken über das Gleichnis vom verlorenen Sohn. Es fängt damit an, dass Jesus zu ihnen redet. Zu wem redet Jesus hier? Jesus war immer wieder unter dem Volk. Es waren einmal drei Volksgruppen. Es waren die Pharisäer, so wie wir schon mal gehört haben, sie fielen auf. Auch hier standen sie in einem Mittelpunkt. Es waren Menschen, die immer alles hinterfragt haben. Dann waren es die Nachfolger, die Jünger Jesu, die es wirklich ehrlich gemeint haben, die alles aufgegeben haben und gesagt haben, Jesus, ich folge dir nach. Und dann war dieses Volk da, das einfache Volk, die sehen wollten, wie Jesus wieder vielleicht einen Blinden sehend macht, einen Tauben hören macht. Aber wie viel mehr erleben wir heute, wenn Blinde geistlich sehend werden, wenn Taube auf einmal geistlich hörend werden für das Evangelium? Der Vorwurf, den die Pharisäer Jesus immer wieder gemacht haben, Jesus war bekannt als der Messias. Er war der Wanderprediger. Sie glaubten ihm nicht. Er sollte der Gerechte sein. Er hat sich als der Sohn Gottes ausgegeben. Und was in ihrem Kopf nicht zusammengekommen ist, dieser Gerechte sitzt mit Zöllnern, sitzt mit den Sündern. Wie kommt das zusammen? Das war ein No-Go für sie. Menschlich haben sie gesagt, das passt nicht. Jesus nahm sich ihnen an, diesen Sündern, diesen Zöllnern. Er saß mit ihnen, er hatte Zeit für sie. Er hatte ein Herz für sie. Und dann diese Pharisäer. In ihnen kam ein Murren hoch. Sie begehrten etwas, was nicht gut war in ihrem Herzen. Und Jesus gab in diesem Moment ihnen drei Gleichnisse. Er fängt an mit dem ersten Gleichnis, wo er sagt, wo er denen die Geschichte erzählt vom verlorenen Schaf. Dann geht er zum nächsten Gleichnis, da erzählt er über die verlorene Drachme. Und das dritte Gleichnis endet er mit dem verlorenen Sohn. Und in allen drei Gleichnissen geht es darum, es war etwas verloren, was wiedergefunden wurde. In jedem dieser drei Gleichnisse, es war verloren und es wurde gefunden. Jesus begann mit den Worten in Lukas 15 von Vers 11. Ein Mensch hatte zwei Söhne. Jesus hatte Gott hier als Mensch bezeichnet. Und diese zwei Söhne sollten auch etwas symbolisieren. Der eine verkörpert den Sündern. Der andere verkörpert den Selbstgerechten. Wie kam es dazu, dass Jesus dieses Gleichnis ihnen erzählte? Was hat dieses Gleichnis uns heute zu sagen? Und deine Aufgabe ist es, heute herauszufinden, wenn wir über dieses Gleichnis reden und nachdenken, herauszufinden, wer bin ich? Ich glaube, dass diese Geschichte damals so aktuell war und heute genauso aktuell ist. Denn Jesus ist in den Himmel gefahren und Jesus wird wiederkommen. Und wir sind in dieser Zeit Botschafter Jesu Christi. Und heute ist eure Challenge herauszufinden, wem ähnel ich? Dem Jüngeren oder dem Älteren? Heute sind die Jungs und Mädels oft so unentschlossen. Sie gehen in die Schule, 8., 9., 10. Klasse, was willst du werden? Puh, keine Ahnung. Ich mach mal Abi, ich häng mal dran. Abi vorbei und immer noch keine Klarheit. Sie fangen an zu studieren. Irgendwann nehmen die Eltern sie mit und du, vielleicht gehen wir mal zur Berufsberatung. Was passt denn am besten zu dir? Und dann fangen sie einen Job an und dann kommt der Rentenberater und erklärt, hey, du musst in die Rente einzahlen, das ist wichtig, du musst schon an deine Rente denken. Solidarität ist total wichtig. Und das ist mir an dem verlorenen Sohn so anders, so wertvoll, sympathisch irgendwie. Nein, ich möchte ihn hier nicht loben für seine Tat. Aber er hat ein Streben in sich. Ich möchte Erfüllung haben. Ich möchte die Welt erobern. Er sagte, ich möchte alles erleben. Alles, was die Welt mir zu bieten hatte. Was er nur lernen musste, dass Erfüllung und Sinn des Lebens nicht in der Welt zu finden ist, sondern bei seinem Vater, wo er war. Nur bei seinem Vater konnte er diese Erfüllung und Sinn des Lebens finden. Er stand vor einer seiner größten Entscheidungen. Er wusste, ich möchte in ein fernes Land reisen. Aber was braucht man zum Reisen? Kohle. Es geht nicht einfach so. Er sagte seinem Vater auch nicht irgendwie, du Vater, kannst du mich unterstützen? Ich habe da so eine Idee, ich möchte reisen. Nein, er sagte zum Vater, gib mir meinen Anteil. Es war eine Aufforderung, es war ein Befehl an den Vater. Wie ihr wisst, das Erbe bekommt man eigentlich nach dem Tod. Es war damals so, es ist heute so. Und in der Tora sieht es auch so vor, dass es festgeschrieben ist, dass der Ältere 2/3 des Erbes bekommt und der Jüngere bekommt 1/3 des Erbes. Der Vater hätte mit dieser Aufforderung anders agieren können. Er hätte den Sohn in die Wüste schicken können. Aber er entscheidet sich genau für das, was der Jüngere hier von ihm fordert. Das Erbe aufzuteilen ist eine extrem komplizierte Sache. Gerade noch von damals war es viel schwieriger. Heute haben wir vielleicht ein Bankkonto, wo wir 1/3 abzwacken könnten. Damals war das ganze Gut die Landwirtschaft. Das ganze Gut war das Haus, in dem sie lebten. Die Gerätschaften, um die Landwirtschaft zu betreiben. Und jetzt soll dieser Vater ihm 1/3 abgeben? Wenn heute Firmen über Erbe nachdenken, so müssen sie ganz genau nachgucken, wer ist der Erbberechtigte und wann ist er erbberechtigt. Denn wenn auf einmal die Erbberechtigung eintritt und die Firma diesen Erbberechtigten Millionen auszahlen muss und du zur Bank als Firmeninhaber gehst und sagst, ich muss ihm auszahlen, dann sagt er, hey, dein Unternehmen läuft gut. Aber weißt du, das funktioniert nicht. Und genauso auch damals, für sie wurde es auf einmal ein hohes Risiko. Alle Rücklagen waren auf einmal weg. Sie mussten es diesem Sohn geben. Dem Sohn, dem war das egal. Er war egoistisch. Seine Pläne standen im Vordergrund. Ich bin die Nummer 1 und meine Pläne müssen erfüllt werden. Und jetzt passt gut auf, er ist einmal schon falsch abgebogen und die nächste kommt wieder. Die erste falsche Abbiegung war die Entscheidung von seinem Vater, das Erbe einzufordern. Die zweite, sich vom Vater zu entfernen, zu trennen und dann weit wegzugehen. Das dritte, das Verschleudern mit ausschweifendem Leben. All das sagt er in Vers 13. Er packte, er reiste und er verschleuderte mit ausschweifendem Leben das Geld. Ich habe ja extra gesagt, das Geld. Sein Geld kann ich hier irgendwie nicht akzeptieren. Ich finde die Entscheidung vom Vater echt heftig. Ihm sein Erbe zu geben, obwohl der Vater weiß, er wird es sowas von verprassen. Mit harter Arbeit hat er dieses Geld erspart, erwirtschaftet, immer versucht, den Kopf kühn zu bewahren, vernünftige Entscheidungen zu fällen. Und jetzt muss er seinem Sohn das geben mit dem Wissen, es wird in kürzester Zeit rausgeworfen aus dem Fenster. Den Sohn gehen zu lassen, in dem Wissen, er läuft ins offene Messer. Menschlich würden wir hier vielleicht als Vater anfangen, anders zu agieren. Wir würden diesen Sohn vielleicht enterben. Wir würden ihn aus der Familie ein wenig distanzieren, damit er unsere Familie finanziell oder anderweitig auch nicht schaden kann. Und doch, der Vater hier in diesem Gleichnis tat es. Warum? Der Vater hatte ein Prinzip, woran er festgehalten hatte. Er möchte nur den freiwilligen Sohn. Er möchte ihn nicht festhalten aus Zwang. Im ersten Augenblick hatte der Sohn vielleicht recht. Der Sohn hat sich von der Welt, von der Ferne dort viel mehr versprochen. Er suchte nach Anerkennung. Er suchte nach Liebe, nach Freunde. Er suchte vielleicht nach dem Alkohol, nach den Partys. Und ich sage euch, die Langeweile war weg. Der Mann war beschäftigt. Ständig klopfte es mit Sicherheit an seiner Tür. Er hatte keine Zeit mehr. Er musste ständig von einer Party zur anderen, von einem Action zum anderen. Er war der gefeierte Held. Er war der gefragte Mann. Warum? Weil er sich und seine anderen finanzieren konnte. Nur eins müssen wir uns merken: Geld, was nicht sinnvoll investiert wird, verliert sehr schnell an Kaufkraft und minimiert sich ganz schnell. Das musste der Sohn auch feststellen. Er hat all die Maßstäbe, die der Vater ihm beigebracht hat, über Bord geworfen. Er hat sich nicht mehr daran orientiert. Und Vers 14 und 16 lesen wir: Nachdem er aber alles aufgebraucht hatte, kam eine gewaltige Hungersnot über jenes Land und auch er fing an, Mangel zu leiden. Da ging er hin und hängte sich an einem Bürger jenes Landes, der schickte ihn auf seine Äcker, die Schweine zu hüten. Das Allerschlimmste war, dass er die Maßstäbe und die Prinzipien seines Vaters über Bord geworfen hatte. Es war ihm egal. Glücklicherweise kam diese Hungersnot. Die Hungersnot kam über das ganze Land und somit traf es auch ihn. Es traf ihn in zweierlei Hinsicht. Er hat sich nicht darauf vorbereitet und er verprasste es. Und als die Hungersnot kam, war er nicht darauf vorbereitet. Er fing an, Mangel zu leiden. Und diese Hungersnot brachte ihn zu einer menschlichen Idee. Er hatte eine Idee und sagte: Ha, ich hab's. Ich gehe zu einem Bürger jenes Landes und werde bei ihm arbeiten, als Tagelöhner. Mein Vater hatte auch viele Tagelöhner und denen ging's ja nicht schlecht. Vers 17 kam die Ernüchterung bei ihm. Er kam aber zu sich selbst und sprach: Wie viele Tagelöhner meines Vaters haben Brot im Überfluss, ich aber verderbe vor Hunger. Und wenn wir das jetzt gegenüberstellen, bei seinem Vater war er der Sohn. Bei dem Bürger jenes Landes, bei seinem jetzigen Chef, wo er als Tagelöhner gearbeitet hatte, war er Schweinehüter. Für Schweinehüter brauchtest du kein Diplom, du brauchtest keinen Abschluss, gar nichts. Es konnte jeder sein. Bei seinem Vater war er der Erbberechtigte. Er bekam Lohn, er konnte leben. Selbst die Tagelöhner hatten Überfluss. Und wenn die Wirtschaft gut gelaufen ist, war er der Erbberechtigte, der das ganze Erbe mit seinem Bruder teilen müsste. Und hier gab es noch nicht mal Essen für seine Arbeit. Etwas völlig Natürliches. Er kam zu dem Entschluss, bei meinem Vater hat jeder Überfluss und ich sowieso. Und hier leide ich Mangel. Der Sohn saß vor einer Ernte, dass er in der letzten Zeit gesät hatte. Was hat er gesät? Er hat Ausschweifung gesät und hat Verderben geerntet. Angekommen in seinem Verderben, angekommen an seinem Tiefpunkt, steht er wieder vor einer Abbiegung seines Lebens. Die letzten hat er völlig vermasselt. Die letzten hat er geglaubt, mein Vater gibt mir nicht alles, er enthält mir irgendetwas. Aber diesmal biegt er richtig ab und fasst den Entschluss und sagt, ich will mich aufmachen. Aber dieses Mal macht er sich auf in die entgegengesetzte Richtung. Da, wo er weggelaufen ist, war sein Entschluss, ich gehe wieder zurück zu meinem Vater. Vers 18 und 20, da lesen wir seinen Entschluss, was er tun möchte. Ich will mich aufmachen und zu meinem Vater gehen und zu ihm sagen, Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir. Ich bin es nicht mehr wert, dein Sohn zu heißen. Mache mich zu einem deiner Tagelöhner. Und er machte sich auf und ging zu seinem Vater. Was mir hier gefällt bei ihm, er ist ein Entschlossener. Genauso wie in die negative Richtung war er entschlossen. Das, was er sich vorgenommen hatte, machte er. Aber hier wiederum auch. Er fasst diesen Entschluss und sagt, ich gehe wieder zu meinem Vater. Und dann haben wir gelesen, und er machte sich auf. Und ich kann mir vorstellen, dass diese Reise schwer war. Die Reise in das ferne Land war sehr viel einfacher. Er hatte Geld dabei, er war angesehen. Vielleicht war er auf dem Schiff, es ist alles nicht beschrieben, aber man kann davon ausgehen. Denn das ferne Land war für die Juden, waren die Römer, die römische Kultur. Und wenn er dahin wollte in das ferne Land, musste man mit einem Schiff übersetzen. Und diese Reise auf der Rückreise war völlig anders. Ohne Geld, am Boden zerstört. Eine Erwartung, die vielleicht nicht aufgeht. Der Sohn, der überlegte hin und her, das, was ich als Entschluss gefasst habe, kann ich das überhaupt von meinem Vater erwarten? Erwarte ich da zu viel von meinem Vater? Der Sohnstellung kann ich nicht mehr fordern. Die habe ich verwirkt. Aber wenigstens als Tagelöhner. Als Tagelöhner wird er mich doch irgendwie annehmen. Und wir lesen weiter in Vers 20. Als er aber noch fern war, sah ihn sein Vater und hatte Erbarmen. Und er lief, fiel ihm um den Hals und küsste ihn. Im Orient war es nicht üblich, dass Männer über 30 liefen. Im Orient war es üblich, dass diejenigen, die ihre Familien solche Schwierigkeiten gebracht haben, die ihrer Familie so den Rücken gekehrt haben, sie zu verbannen. Im Orient war es normal, dass du als 30-Jähriger und drüber staatlich durch die Straßen und sittlich gegangen bist. Aber mitten in diesem Orient war ein Vater, der hat sich anders verhalten. Der hat seinen Sohn nicht verbannt. Nein, er hat die Sitten über Bord geworfen. Warum? Weil er auf diesen Sohn wartete. Weil er diesen Sohn liebte. Der Vater trug einen Schmerz in sich, als der Junge gegangen ist. War der Vater voller Kummer. Und das Einzige, was dieses Herz wieder heilen konnte, war die Rückkehr dieses Sohnes. Der Vater sah ihn von Ferne. Er hatte noch nichts gesagt. Er sah ihn und hatte Erbarmen. Er fiel ihn um den Hals und küsste ihn. Ein Junge, ein Sohn, der seit Wochen vielleicht nicht mehr geduscht hat, der aus dem Schweinestall gekommen ist, stinkend, vielleicht mit verfilzten Haaren. Ich weiß nicht, wie lange er unterwegs war. Ich weiß nicht, ob er die Möglichkeit hatte, sich frisch zu machen. Vielleicht mit dreckigen Klamotten. Aber es war einer, der sein Vater verachtet hatte. Der sein Vater für tot erklärt hatte. Und dieser kam nach Hause. Und diesen Sohn nimmt der Vater in seine Arme. Er liebkoste ihn. Diese Begrüßung, die war so stürmisch, dass dieser Junge sich befreien musste aus den Armen und sagte: Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir. Ich bin es nicht mehr wert, dein Sohn zu heißen. Und er wollte sagen: Mach mich zu einem deiner Tagelöhner. Das hat er aber nicht mehr geschafft. Denn der Vater hatte ihn nicht ignoriert. Nein, er hörte das, was der Sohn gesagt hatte. Er hat es sehr wohl gehört. Aber der Vater sprach zu den Knechten: Bringt schnell ein Festgewand, zieht es ihm an und gebt ihm einen Ring an den Finger und zieht ihm die Sandalen an die Füße. Bringt das gemästete Kalb her, schlachtet es, lasst uns fröhlich sein und essen. Lasst uns essen und fröhlich sein. Die Freude dieses Vaters war: Dieser, mein Sohn, war tot und ist wieder lebendig geworden. Er wurde gefunden. Dieser Vater, der in seinem Kummer auf seinem Sohn wartete, Jahr für Jahr, war voller Erbarmen und Liebe. Dieser Vater war voller Freude. Er gab ihm ein Fest, heute würden wir vielleicht sagen eine Party. Was ist mit dem anderen? Die Geschichte hat angefangen. Jesus hatte ihnen gesagt, es war ein Mensch. Er hatte zwei Söhne. Und bis jetzt ging diese Geschichte nur über den einen Vater und über den einen Sohn. Und jetzt nimmt die Geschichte den Fokus auf den anderen Sohn. Und da heißt es ab Vers 25, aber sein älterer Sohn war auf dem Feld. Und als er heimkam und sich dem Haus näherte, hörte er Musik und Tanz. Und er rief einen der Knechte herbei und erkundigte sich, was das sei. Da sprach zu ihm: Dein Bruder ist gekommen und dein Vater hat das gemästete Kalb geschlachtet, weil er ihn gesund wiedererhalten hatte. Fangfrage: Wer sollte sich über die Rückkehr wirklich nicht freuen? Das gemästete Kalb, oder? Das war zu Ende. Es musste das Leben geben. Das könnten wir alle verstehen. Der ältere Bruder schickt den Diener dahin und der Diener hat ja keine schlechte Nachricht. Er hat gesagt, dein Bruder ist wieder da. Er ist vom Tod zum Leben wieder erwacht. Aber Vers 28, da lesen wir die Reaktion des Bruders. Da wurde er zornig und wollte nicht hineingehen. Sein Vater nun ging hinaus und redete ihm zu. Die Reaktion des Älteren war Hass. Aber die des Vaters wieder war voller Liebe. Sein Vater ging hinaus und redete ihm zu. Er versuchte, ihn umzustimmen. Der Vater hat gesehen, dieser Bruder hasste diesen Jüngeren. Aber der Vater machte keinen Unterschied. Er liebte den Älteren genauso. Vers 29, da fängt der ältere Bruder an, dem Vater zu erklären, warum er so zornig war. Vers 29, er aber antwortete und sprach zum Vater, siehe, so viele Jahre diene ich dir und habe nie dein Gebot übertreten und mir hast du nie einen Bock gegeben, damit ich mit meinen Freunden fröhlich sein kann. Vers 30 noch dabei, nun aber, da dieser dein Sohn gekommen ist, der dein Gut mit Huren vergeudet hat, hast du für ihn das gemästete Kalb geschlachtet. Viele Jahre hat er ihm gedient. Er hat nie ein Gebot übertreten. Er war immer da, egal bei welchem Wetter, egal bei welcher Viehkrankheit, war er da. Der Sohn war ein so harter Arbeiter, härter ging es nicht mehr. Er war so selbstgerecht, selbstgerechter ging es nicht mehr. Er war so pflichtbewusst, pflichtbewusster ging es nicht mehr. Der Vater bekam von diesem älteren Sohn einfach nur Vorwürfe zu hören. Dieser dein Sohn, hä? War der nicht sein Bruder? Aber genauso machen wir das doch heute auch, oder? Kennt ihr das? Schatz, die Schule hat angerufen wegen deinem Sohn. Es macht man so irgendwie. Nicht, dass es bei uns so gewesen ist, aber ich habe schon mal gehört. Und dann sagt er, ihm hast du das gemästete Kalb gegeben, obwohl es mir schon lange zugestanden hätte. Die Reaktion des Vaters war nicht Resignation. Es war Liebe. Er hörte sich das an, diese Anschuldigungen, und er begegnete ihn einfach nur in Liebe. Er sagte, Vers 31, er sprach aber zu ihm, mein Sohn, du bist allzeit bei mir und alles, was mein ist, ist dein. Und dann kommt etwas sehr Ähnliches, was wir im Vers 24 schon gehabt haben. Da heißt es, denn dieser dein Bruder war tot und ist wieder lebendig geworden. Und er war verloren und ist wiedergefunden worden. Im Vers 24, da lesen wir die Reaktion. Was fingen sie an? Sie fingen an zu essen und sie wurden fröhlich. Sie freuten sich über das Wiedergefundene. Genau das, was Jesus ihnen hier erklärt hatte. Vers 32 bleibt offen. Wir lesen von keiner Reaktion. Warum Jesus hier die Geschichte nicht zu Ende erzählt, kann ich für mich nur aus einem einzigen Grund erklären. Er möchte, dass du und dass ich diese Geschichte zu Ende schreibe, zu Ende lebe. Aber lass uns mal zurückgehen, warum hat Jesus diese Geschichte erzählt? Wer war Jesus, als er diese Gleichnisse erzählte? Oder wer war alles vor Jesus, als er diese Gleichnisse erzählte? Es waren die Jünger. Sie gaben sich ihm hin, sie folgten ihm nach. Dann war das Volk. Die einen wollten sehen, was hat Jesus gesagt für uns heute über, Brot, Heilung. Ein paar davon wollten seinen Worten lauschen. Und dann waren diese Pharisäer da, die Besserwisser. Die einen, die waren immer schon als Christ dabei. Die wissen, wie man sich anzieht, wie man sich verhält, was man darf und was man nicht darf. Aber ein Punkt, der entscheidend ist, den hatten sie nicht. Sie hatten keine Liebe für Menschen, die alles verballert haben, die alles falsch gemacht haben in ihrem Leben, die als Randgesellschaft angesehen worden sind, die ein paar Mal falsch abgebogen sind und dann am Ende in ihrem Alkoholsuff gelandet sind, die am Ende in ihrer Drogenabhängigkeit gelandet sind, die vielleicht Menschen auf dem Gewissen haben, die vielleicht Ehebruch begangen haben. Das sind Menschen, die oft keine Hoffnung mehr haben. Kann Gott mir noch vergeben? Wie viel kann Gott mir noch vergeben? Wie oft? Und in einem Kurs hatten wir mal die Aufgabe, wenn du die Bibel liest, dann mach für dich persönlich eine Überschrift. Und wir alle haben diese Überschrift heute, der verlorene Sohn. Oder hat jemand eine andere? Und mir ist aufgefallen, diese Geschichte hebt den Vater hier besonders hoch. Ja, diese Geschichte hat diese Überschrift, das Gleichnis vom verlorenen Sohn. Warum? Da ging es immer um das, was verloren war, wurde wiedergefunden. Über die Freude, über das, was gefunden wurde. Das zieht sich durch diese drei Gleichnisse durch. Aber als ich dieses Gleichnis für mich durchgelesen habe, als ich es durchgearbeitet habe, da musste ich für mich diese Überschrift setzen, der liebende Vater. Der Vater ging zu dem Jüngeren und wollte, dass er bleibt. Aber er blieb nicht. Dieser Jüngere hatte in der Zwischenzeit so viel Sünde angehäuft, dass er keine Hoffnung mehr hatte auf Vergebung. Meine Sohnschaft, die werde ich niemals mehr antreten können. Und dieser Vater überraschte ihn. Dieser Vater sprach ihm Vergebung aus. Dieser Vater sagte, du bist mein Sohn. Indem er die Kleidung brachte, indem er ihm den Ring gab, indem er ihm die Sandalen gab. Genauso ging der Vater zu dem Älteren mit der Botschaft, ich habe dich geliebt. Du warst immer bei mir. Du darfst dich freuen, dass das Verlorene wiedergefunden wurde. Auch für ihn war Vergebung und die Sohnschaft da. Die ganze Zeit über war mein Besitz auch dein Besitz. Aber anstatt das zu genießen von dem Älteren, was tat er, wie verhielt er sich? Als ein Sklave und nicht wie ein Sohn. Er versuchte, sich das alles zu erarbeiten. Deswegen war auch seine Interpretation, ich hätte das gemästete Kalb schon lange verdient und nicht dieser. Die Frage, die ich dir heute stellen möchte, lässt du dich von Jesus verändern? Nur Jesus konnte dieses Gleichnis erzählen. Er war derjenige, der sich erniedrigte. Er war dieser Vater, der dem Sohn entgegengelaufen ist. Dieser Vater wurde Mensch. Er war der Sohn Gottes mit all seiner Herrlichkeit. Er lief dem Sünder entgegen. Er war voller Liebe gegenüber jedem Menschen, egal ob es seine Nachfolger waren, egal ob es das Volk war, auch egal ob es die Pharisäer waren. Er kam, um zu retten, und er liebte sie. Und ich kann dich als Botschafter Jesu Christi bitten. Warum sind wir Botschafter? Nochmal, Jesus ist in den Himmel gegangen. Und in dieser Zeit bis zu seiner Wiederkunft sind wir die Botschafter. Genauso wie Jesus damals gesagt hat, lass dich versöhnen, möchte ich dich bitten heute, lass dich versöhnen mit deinem Schöpfer, mit dem alleinigen Gott. Jesus sieht dir ins Herz. Er weiß genau, in welchem Sohn du dich heute wiedergefunden hast. Besserwisserisch, egoistisch, ab in die weite große Welt, nicht fremdbestimmt zu sein, sondern sein eigener Boss. Zu Hause ist alles so langweilig, so behütet. Und ich darf dir sagen, komm heim zum Vater. Er weiß, was dich erfüllt. Er sagt, komm heim, ich möchte dich erfüllen. Ich möchte deine Sehnsucht stillen. Aber auch die anderen, wenn du gemerkt hast, dass in dir Härte, Selbstgerechtigkeit, Anständigkeit, dieses Pflichtbewusstsein, aber auch das Vorwurfsvolle, ständige Kritik an deinem Nächsten, ja, vielleicht sogar an den Schöpfer da ist. Gott möchte dich erfüllen. Er möchte dich erfüllen mit einem neuen Leben. Er möchte dich erfüllen mit der Liebe, genauso wie er dich und mich liebt, so wie er jeden Sünder liebt. Und ich möchte mit dem letzten Satz schließen. Es gibt keine Sünde oder keinen Sünder, dem Jesus nicht vergeben kann. Ich möchte dir zurufen, komm zu Jesus, komm heim. Amen.